Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Willkommen zur nächsten Folge von Produktiv als Muslim. In dieser Folge geht es wieder um das Buch In den Fußstapfen des Propheten. Wir wollen eigentlich da weitermachen, wo ich jetzt in der letzten Folge aufgehört hatte. Wir hatten darüber geredet, dass der Prophet, also wir haben die ersten Jahre vom Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben. Und dann ging es gerade darum, dass er im Alter von 25 geheiratet hat. Und eigentlich hat er dann seine nächsten Jahre wirklich friedlich verbracht. Bis zum Alter von 40. Und zwar, was die Situation war, ist, dass er schon länger nach einer bestimmten Wahrheit gesucht hat und auch unzufrieden war mit dieser Götzendienerei, die um ihn herum geschah, die in Mekka ausgeführt wurde. Gleichzeitig hatte er oft Träume, die Handlungen vorhergesagt haben, die dann auch tatsächlich passiert sind. Und auf dieser Suche nach einer Wahrheit nahm er Abstand von allen Menschen und begab sich in eine Höhle auf einem hohen Berg. Dort hat er dann sehr viel Zeit verbracht, mit Meditation und Nachdenken über die Wahrheit des Lebens. Ganz alleine in der Natur. Und dann geschah es. Eine Stimme kam zu ihm und sagte, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Diese Stimme hörte er und ihm wurden die ersten Koransuren offenbart. Ein Engel erscheint vor ihm und gab ihm die Aufforderung, lies, Iqra. Er sagte, er kann nicht lesen. Doch der Engel wiederholte, Iqra. Und dann wurden die ersten Verse des Korans offenbart, wovon das Wort Lies das erste ist. Abgesehen von der Geschichte im Allgemeinen kann man hier mehrere Dinge herausfinden, beziehungsweise man kann über mehrere Dinge nachdenken. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er musste sich abwenden von der Welt und wirklich alleine sein, damit Gott ihm die erste Offenbarung geben kann. Wir sollen lernen, dass Einsamkeit beziehungsweise alleine sein nicht immer etwas Schlechtes ist. Das ist vielleicht eine Zeit, in der du das erste Mal nicht abgelenkt bist und etwas tun kannst, was du schon lange hättest tun sollen. Vor allem jetzt in dieser Corona-Pandemie. Wir sollten diese Zeit nicht als etwas Negatives sehen, sondern als ein Geschenk von Allah, subhanahu wa ta'ala, um ihm näher zu kommen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute durch diese Pandemie auch Schwierigkeiten haben. Ich will nicht sagen, dass Friede, Freude, Eierkuchen und stellt euch mal nicht an und so. Nein, es gibt natürlich auch Schwierigkeiten. Aber erstens, es ist Nasib, so Allah hat das für uns so geschrieben und so passieren lassen. Und alles, was Allah macht, hat ja einen Grund. Und darum sollten wir diese Chance nutzen und auch die positiven Seiten nutzen, wenn wir vielleicht mal nicht jedes Wochenende unsere Freundin treffen, aber stattdessen mal etwas anderes machen, um Allah näher zu kommen. Erstens, werden wir uns überhaupt von der Nähe Allahs bewusst dadurch, dass wir nicht umgeben sind von anderen Menschen, die uns ablenken und über andere Dinge nachdenken lassen? Zweitens, sind das vielleicht auch die einzigen Momente, in denen du dich mit dem Islam beschäftigen kannst, durch zum Beispiel den Koran zu lesen, Tafsire oder überhaupt andere Bücher, die dir Wissen über den Islam vermitteln. Du kannst auch Arabisch lernen, du kannst dir Vorträge angucken. Denn seid mal ehrlich, ist die Zeit mit euren Freunden oder Freundinnen nicht oft eine verschwendete Zeit, wo ihr über nutzlose Themen wie Fußball, Promis, Serien redet oder sogar sündhafte Gespräche führt durch Lästern, sexistische Aussagen, Beleidigungen, weiß ich nicht was. Also ich will euch jetzt nichts vorwerfen, so, aber denkt mal darüber nach, worüber redet ihr eigentlich mit diesen Leuten, mit denen ihr euch immer trifft? So? Weil, es heißt ja so schön, jeder Freund wird am Tag der Auferstehung dein Feind sein. Außer die, die dir in deinem Leben, in deinem Glauben geholfen haben. Also, es ist eine Sache, es ist eine sehr persönliche Sache, da muss jeder mal drüber nachdenken. Ich will nicht sagen, trefft euch nicht mit Freunden, ihr müsst auch mal Spaß haben, euch mal ausruhen, aber Zeit alleine kann auch sehr gut sein. Wir sollten davon nicht immer so negativ denken. Und das sehen wir auch an dieser Geschichte bei unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich selber habe mich auch oft abgewendet von Menschen, weil ich gemerkt habe, ey, die haben einen negativen Einfluss auf meinen Islam. Dadurch war ich dann oft alleine. Und ich gebe zu, ich habe dann öfter negativ darüber nachgedacht. Beziehungsweise ich habe dieses Alleine-Sein als negativ betrachtet. Dann fiel mir aber auf, dass eigentlich die meisten der schönen Dinge, die mich näher zu Gott gebracht haben, passiert sind, als ich alleine war. Also ich war meistens oder fast immer alleine, als ich Arabisch lernte, um beim Gebet zu verstehen, was ich sage und fokussiert zu sein. Oder als ich meine Koranverse auswendig gelernt habe. Oder als ich Bücher gelesen habe, wie dieses. das alleine gelesen. Ich war nicht in einem Bücherclub oder sonst was. Oder Überlieferungen gelesen habe, Selbstentwicklungsbücher, Koran, Interpretationen und so weiter. Also ich habe so viel von diesen Dingen gelernt und so viel habe ich durch diese Dinge, die ich in meiner Zeit alleine hatte. Deswegen, das ist mir auch mal aufgefallen, dass ich diese Zeit alleine nicht verfluchen sollte, sondern sie sogar eigentlich etwas Schönes ist. Also, wie gesagt, vor allem jetzt in der Pandemie hatten wahrscheinlich viele Leute damit zu tun. Und ich finde, man sollte es eine Chance geben, es als Segen von Allah anzusehen, in bestimmter Weise. Er hat uns nicht umsonst in diese Situation gesteckt. Alles hat einen Grund und wir sollten das Beste daraus machen. Und das Beste daraus machen wäre, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und gleichzeitig vergiss nicht, wir sind ja eigentlich nie alleine. Niemals. Allah subhanahu wa ta'ala ist in jeder Sekunde mit dir. Wenn du Freunde hast, ja, ist mir egal, ob du 100 Freunde hast, ja, dein bester Freund ist Allah. Wir müssen lernen, um auch diese Nähe von Allah und diese Liebe zu spüren. Auf Gott zu vertrauen und deine Sorgen vielleicht mal ihm zu erzählen. Es gibt keinen, der sie besser versteht als Allah. Also, und es gibt auch keinen, der dir besser zuhört als Allah. Also, auch eine Chance, um Allah als deinen besten Freund zu akzeptieren und seine Nähe zu spüren. Und dann hast du nämlich einen Freund, der ist immer an deiner Seite und der wird dich niemals im Stich lassen. Denk mal drüber nach. War es ein sehr breites Thema, worüber man sehr viel verschiedene Dinge nochmal erzählen könnte, aber sollte für jeden mal ein Denkanstoß sein. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Die Offenbarung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat sich langsam verbreitet. Also wie wir gerade gehört haben, er hat die erste Offenbarung bekommen und es fing an mit seiner Frau Khadija, radiallahu anha. Und wie ihr wisst, herrschten in Mekka mehrere Clans bzw. Gruppen. Und einer dieser Clan-Chefs war ein Mann namens Walid. Dieser war Chef eines Clans, worin einer der größten Gegner der Muslime war, Abu Jahl. Der Name sagt euch bestimmt etwas. So, wir haben jetzt natürlich ein paar Geschichten übersprungen, aber wir sind jetzt in dem Punkt, wo der Islam sich halt langsam verbreitet. Und dieser Gegner, also Abu Jahl, der hat schon angefangen, schlechte Dinge zu tun. Zum Beispiel hat er Muslime unterdrückt und sogar gefoltert und sogar getötet. So. Zu dem Zeitpunkt hat er sogar einzelne Muslime getötet. Natürlich, das waren dann oft Leute, die hatten nicht viel Macht und viel Sagen in dieser Stadt. Zum Beispiel der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der war durch seinen Onkel sehr, sehr beschützt. So, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dachte sich aber, er geht zu diesem Clan-Chef, Walid, und erzählt ihm von seiner Offenbarung, sodass die Muslime weniger leiden müssen durch diese Leute in diesem Clan. Der Prophet, wie gesagt, er hatte nämlich selber Schutz durch den Clan seines Onkels, aber es gab viele andere Muslime, die halt diesen Schutz nicht haben. Während er ihn dann traf, also diesen Clan-Chef, und ihm von seiner Offenbarung erzählen wollte, kam ein alter blinder Mann von niedrigem Status, der gerne eine Rezitation des Korans hören will. Das hat ihn aber abgelenkt. Und während er dann mit diesem Clan-Chef redete, wurde er sogar ein bisschen genervt von diesem alten Mann. Und gleichzeitig war der Clan-Chef sowieso uninteressiert und hatte gar keine Lust, ihm zuzuhören und ging einfach weg. Daraufhin kam eine Offenbarung. Er, der Prophet, wendet sich ab von dem blinden Mann, der zu ihm kam, aber ihm hättest du etwas erzählen können, das dafür sorgt, dass er seine Seele reinigt, eine Warnung kriegt oder von der Erinnerung profitiert. Im Gegensatz dazu wendest du dich zu dem, der sich selber als perfekt und ausreichend sieht, obwohl es nicht deine Schuld ist, wenn er sein Herz nicht reinigt. Zu dem, der aufrichtig und fleißig zu dir kam, mit Angst in seinem Herzen, an ihn hast du nicht gedacht. So sollte es nicht sein. Diese Nachricht ist eine Erinnerung, so lasse, wer auch immer es so will, in Erinnerung sein. Es ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte. Wir sehen, dass ein armer, alter, blinder Mann mehr Aufmerksamkeit verdient hat als einer der einflussreichsten Männer der Stadt. Wir sehen, dass es darauf ankommt, wie ehrlich du im Herzen bist und wie sehr du danach strebst, dein Herz und deine Seele zu reinigen. Ich sehe das selber in unserer Zeit genauso wieder. Wie wir manche Menschen fast ignorieren und behandeln wie Roboter ohne Emotionen und Nettigkeit, aber bei einflussreichen Leuten, die über uns stehen, lächeln wir auf einmal und sind super nett. selbst wenn sie nicht über uns stehen, bei Leuten, die einfach populär sind, so bekannt sind, und selbst wenn es nicht mal bekannt, also selbst wenn es nicht mal Promis sind, die einfach in unserem Umfeld die populären und beliebten Menschen sind, so wie wir zu denen super nett sind oder zu Leuten, die einfach mehr Geld haben oder zu unseren Vorgesetzten. Und das ist auch gut, zu denen nett zu sein. Ich sage nicht, ihr sollt aufhören, zu denen nett zu sein, aber wie wir dann gleichzeitig so emotionslos und unfreundlich zu anderen sind. So sagt der Autor, du darfst niemals dafür sorgen, dass Macht, sozialer Status, politische Interessen dich von einem Menschen abwenden lassen. Und vor allem die Bedürftigen sollten wir mit Respekt und Ehre behandeln. Bei denen vergessen wir es oft. Denk mal nach, wann ihr zu bestimmten Leuten mehr Aufmerksamkeit und Respekt zeigen könntet. Ob das jetzt Angestellte sind, die unter euch stehen, Kinder oder Leute, die einfach weniger erreicht haben im Leben oder unpopulär sind. Denk mal nach, ob ihr vielleicht die schlechter behandelt als andere. Und wenn ihr das merkt, so, dann könnt ihr das natürlich auch ändern. Der erste Schritt ist, das überhaupt zu merken. Und das tun wir, denke ich, auch oft nicht. So, zum nächsten Thema. Dementsprechend wurden nämlich die Muslime weiterhin unterdrückt, verfolgt, gefoltert etc. etc. Hier kam eine Offenbarung zu den ersten Muslimen, in der es heißt, folgt nicht diesen Leuten und strebt gegen sie an, mit Hilfe des Korans, mit der größten Resistenz. Die Muslime haben keinen Krieg geführt, keine Gegenangriffe getan und die Worte Allahs benutzt, um sich zu verteidigen, aber auch, um sich daran zu erinnern, wofür sie eigentlich leiden und dass es einen Grund hat. Eine Art Dhikr. Und diese Resistenz wird als der große Dschihad bezeichnet. Dschihad ist ein sehr missverstandener Begriff in unserer heutigen Gesellschaft und ich will jetzt gar nicht erwähnen, von wo ich den gehört habe, was nichts damit zu tun hat. Die wahre Bedeutung ist nämlich, dass man sich Mühe geben soll und zweitens, dass man etwas aushalten soll. Damit ist nicht nur Unterdrückung gemeint, die wir leiden, sogar heutzutage gibt es noch Unterdrückung, das gebe ich zu. An manchen Orten mehr, an manchen Orten weniger und außerhalb Deutschland natürlich auf der Welt gibt es viel Unterdrückung. Aber hiermit ist jede Form und Situation gemeint, in der wir uns Mühe geben müssen für unseren Glauben und von einer Sünde uns abhalten müssen. Das war die zweite Bedeutung. Dazu zitierte der Autor den folgenden Satz, das Leben ist nur ein Vergnügen und Spaß, aber wahrlich, das Zuhause ist im Jenseits. Und das ist das wahre Leben, wenn sie nur wüssten. Dazu auch kurz anmerken, dass man als Muslim das Beste im jetzigen Leben und im Leben danach anstrebt. Also es heißt nicht immer, unser Leben hier soll schlecht sein und traurig sein und danach im nächsten Leben geht es uns besser. Wir streben für alles das Beste an. Das geht über den Weg des Islams. Also wir streben über den Islam auch im jetzigen Leben das Beste an. Ein glückliches Leben an. Der Autor schreibt auch schlussfolgernd, dass die Erfahrung von physischem und moralischem Leiden dafür sorgt, dass man einen Zustand des Glaubens erreicht, in der man Schwierigkeiten akzeptiert. Also wo man seinen großen Dschihad beweisen kann. Das heißt, es ist wieder eine Art Training. Es ist auch in Ordnung, wenn ihr scheitert, im Leben Dinge nicht aushalten könnt. Diese Geschichte zeigt nämlich, dass man am Ball bleiben muss und sich ermahnen muss und kritisch bleiben muss und über die Jahre dann mental stärker wird und der Glaube sich immer tiefer im Herzen verankert, sodass man immer mehr Durchhaltevermögen aufbaut. Und das ist der Dschihad, den man dann auch antrainieren muss. Und dann wirst du merken, wie Dinge, die dich früher komplett aus der Bahn geworfen haben, die jetzt nichts mehr antun können, weil du mental einfach viel zu stark geworden bist dafür. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Geschichte, die wir alle kennen, ist die Reise des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Jerusalem zur Masjid al-Aqsa bzw. zum Heiligen Tempel, in der sich dieser Felsen befindet. Es geschah in einer Nacht und der Engel Jibril nahm ihn mit auf einem weißen Reittier. Dort verrichtete er ein Gebet und er wurde erhoben in die sieben Himmel, wo er weitere Propheten traf, unter anderem Ibrahim a.s. Dies geschah nach einer sehr harten Periode. Zum Beispiel starb seine Frau Khadija radiallahu anha. Und das hat den Propheten s.a.w. auch sehr mitgenommen. wir werden in vielen Geschichten merken, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Mensch war. Also wir wissen alle, er hatte auch Emotionen und hat auch gelitten von schlechten Sachen und es hat ihn auch getroffen. Zum Beispiel, ich erwähne jetzt mal eine zufällige Geschichte, zum Beispiel kam eine Zeit lang wenig Offenbarung von Allah und das hat den Propheten auch getroffen. Und danach, nach dieser langen Pause, kam ja die Offenbarung Ad-Duha, also Surat Ad-Duha, der jetzt auch um das Thema geht, aber das da will ich jetzt nicht drüber reden, weil das sprengt den Rahmen von diesem Podcast. Wir sind jetzt also hier. Er hatte eine sehr schwierige Phase, eine Frau war gestorben und dann kam diese Nacht, in der er nach Jerusalem und in die sieben Himmel gebracht wurde. Und die heilige Stadt Jerusalem war zu der Zeit auch die Stadt, in dessen Richtung man das Gebet verrichtet hatte. Außerdem bekam er dort die Offenbarung über die fünf Gebete, die man täglich ausführen soll, also die Säule des Islams, die wir bis heute noch so verrichten und inshallah auch weiter so verrichten werden. Der Autor erklärt, dass diese Erfahrung des Propheten in Kombination mit dem Aufruf zum Gebet uns zeigen soll, was das Gebet eigentlich in seiner Essenz sein sollte. Das Gebet sollte nämlich eine Erinnerung sein und uns auf eine spirituelle Weise erhöhen und befreien von einem selber und dieser Welt voll mit Illusionen ist. Also fünfmal am Tag werden wir erhoben zu Allah subhanahu wa ta'ala, zum höchsten aller Lebewesen. Also es sollte ein Moment sein, in dem wir loslassen von dieser ganzen Welt, von allem um uns herum und allen weltlichen Dingen und dann in Kontakt stehen können mit dem, der uns erschuf und dem, dem wir dienen. Und solange wir ihm mit vollem Herzen dienen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Eine sehr, sehr schöne Beschreibung von dem, was unser Salah eigentlich sein soll. Los geht's zur nächsten Geschichte. Und die handelt von dem Umgang mit Nichtmuslimen. Bevor ich auf diese Geschichte eingehen will, will ich kurz erzählen, dass ich selber oft sehe und höre, wie Muslime sehr kritisch und feindselig sind gegenüber Nichtmuslimen. Obwohl, wenn ich die Sira des Propheten lese, sehe ich eine ganz andere Denkweise, die wir einhalten sollten. Fangen wir an bei dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der den Islam nie akzeptiert hat, aber immer geliebt wurde vom Propheten und den Gefährten. Außerdem hat er seinem Onkel und auch anderen Familienmitgliedern immer vertraut und viel mit ihnen gearbeitet und getan. Bevor die Muslime nach Medina auswanderten, sind einzelne Muslime, die keinen Schutz hatten durch Familie, sogar nach Äthiopien ausgewandert. Dort gab es einen christlichen König namens Negus, wenn ich das richtig ausspreche, der diese aufgenommen hat und beschützte. Sogar als Feinde der Muslime in dieses Königreich kamen und Lügen verbreitet haben über die Muslime, sodass sie ausgehändigt werden sollen an die Feinde, hat dieser König diese Lüge nicht einfach geglaubt, ist der Sache auf den Grund gegangen und beschloss, den Feinden der Muslime nicht zu glauben und diese Flüchtlinge weiterhin zu beschützen. Dann später, als sie nach Medina auswanderten, vertraute der Propheten einem jüdischen Händler, der für seine Vertrauenswürdigkeit bekannt ist. Später, als die Muslime dann angegriffen wurden in Medina von einer riesigen Armee, gab es einen Mann aus Persien, der eine Kriegstaktik vorschlug, in der man einen Graben baut um die Stadt. Das kennt jeder, glaube ich, diese Geschichte. Und diese Taktik, die kam aus einer ganz anderen Kultur. Aber das hat den Propheten nicht interessiert. Er fand die Idee gut und sie haben das mit Erfolg ausgeführt. Und soweit ich weiß, da bin ich mir gerade nicht sicher, gab es sogar viele, ich glaube Sahabi, die irgendwie sich dachten, ey, warum benutzen wir jetzt Taktiken aus Persien und so. Aber da der Prophet hat gesagt, darauf kommt es nicht an. So. Und so hat Allah im Koran offenbart, Allah verbietet nicht den freundlichen und fairen Umgang mit diesen Leuten, in Klammern Nicht-Muslime, solange sie nicht kämpfen gegen euren Glauben und euch aus euren Häusern vertreiben. Und Gott liebt die, die gerecht sind. Auch noch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir gerecht mit denen umgehen. Das ist sehr wichtig, weil wir leben in Deutschland, wir müssen fair und gerecht bleiben. Ein Muslim hat keinen Vorrang gegenüber unseren nicht-muslimischen Geschwistern. Nur weil ab und zu ein Muslim nachteilig behandelt wird, was leider passiert, müssen wir das nicht im umgekehrten Fall auch tun. Es herrschen Vorurteile, Bevorzugung, Rassismus, kommt auch in Deutschland vor, ja, leider. Aber warum sollen wir den gleichen Fehler zurückmachen? Wir sehen, dass der Koran und die Sunna dies sogar als Sünde bezeichnen. Also, wir sollten voreilig sein. Wir sollten auch voreilig sein, mit Leuten als Islamhasser zu bezeichnen. Manchmal hat das vielleicht gar nicht damit zu tun, manchmal natürlich schon. Und wir sehen das, ja, wir sehen einfach an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wir mit Nichtmuslimen umgehen sollten. Und dann sehen wir, dass das eine sehr, sehr brüderliche, nette Weise war, wo man auch verzeiht, wo man aufeinander vertraut, wo man gerecht ist, wo man Leute nicht schlechter behandelt als Muslime. So, das muss man einfach sagen. Und diese, wie der Koran es uns befiehlt, solange wir nicht Krieg führen mit Nicht-Muslimen, beziehungsweise solange nicht eine Gruppe von Menschen kommt, die alle Muslims töten will, so, und das ist nicht der Fall in Deutschland so, würde ich glaube ich wissen, wenn das so wäre, so ist glaube ich nicht so, also solange müssen wir auch nicht so eine Feindseligkeit spüren. Gut, zum nächsten Thema. Der Krieg von Uhud, sehr bekannt als eine Niederlage der Sahabi, und darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Es ist eine Geschichte, darüber gibt es riesige Vorträge, Reihen von Vorträgen. Also man kann da so viel von lernen. Es ist wirklich, es ist eigentlich gar nichts Schlechtes. Es ist, okay, es war zwar eine Niederlage im Sinne vom Krieg, aber es ist eigentlich eine Geschichte, wo die Muslime so viel gelernt haben und wovon die Muslime heute auch noch sehr viel lernen können. Naja, ich gehe auf eine Sache ein. Und zwar so wie ihr vielleicht wisst, einige Sahabi bekamen den direkten Befehl, beim Uhudberg zu warten, egal was passiert, da sonst die Armee von der Rückseite angegriffen werden könnte. Während des Krieges haben sie aber gesehen, wie eine Menge Kriegsbeute auf dem Schlachtfeld liegt und sind dorthin geeilt, obwohl sie noch keinen anderen Befehl bekommen hatten. Also sie sollten da warten, aber haben gesehen, dass sehr viel Kriegsbeute zu ergattern ist und sind dann von ihrem Posten weggegangen. Dadurch hat eine Armee sie von der Rückseite angegriffen, zerstreut, und der Prophet hat sich sogar verletzt. Man hat sogar kurzzeitig rum erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war, obwohl das nicht so war. Und aus dieser ganzen Geschichte kann man jetzt unter anderem zwei Lehren ziehen. Erstens, wie Geld uns verleiten kann und welche Folgen das hat. Zweitens, Vergebung. Und zwar, obwohl dies eine große Niederlage war, und soweit ich gehört habe, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar eine Narbe im Gesicht getragen davon, hat er den Leuten, die es bereut haben, direkt vergeben. Also das ist, ihr müsst mal dieses Level von Vergebung, müsst ihr euch mal anschauen. Und nach dem letzten Krieg, in dem die Muslime endgültig erfolgreich waren, ging er sogar friedlich und gnadevoll mit den Gegnern des Propheten, also mit den Gegnern des Islams um. Er vergab den Leuten, die es bereuen, obwohl sie in den Kriegen beteiligt waren, wo Freunde und Familie getötet wurden. Bitte denkt mal nach über dieses Maß an Vergebung und wie engstirnig wir sind und Menschen nicht verzeihen wegen viel, viel kleineren Angelegenheiten. So, denkt mal darüber nach. Leute, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Menschen verzeiht, die Familie und Freunde getötet haben in dem Krieg. So stark, also so, daran müssen wir uns wirklich ein Beispiel nehmen. Wahrscheinlich können wir dieses Level an Vergebung nicht erreichen, aber das sollte unser Ziel sein. Und dann, wie gesagt, über welche dummen, kleinen Dinge wir manchmal streiten und Leuten nicht verzeihen, das ist wirklich verrückt. Und zu den Kriegen noch eine Aussage, die auch Letzteres widerspiegelt. Der Islam, der blieb immer friedlich und hat niemals zum Krieg aufgefordert. Obwohl Muslime jahrelang diskriminiert, verjagt, gefoltert und sogar getötet wurden. Es kam ein Punkt, an dem die Existenz aller Muslime gefährdet war, kurz vor der Auswanderung nach Mekka, wodurch Gott dann die Kriegsbefehle gab. Also, für uns bedeutet das, solange kein Völkermord der Muslime in Deutschland stattfindet, habe ich eben auch erzählt, verbietet unsere Religion jegliche Art von Gewalt. Und das gilt sogar, wenn wir diskriminiert und unterdrückt werden. Und wie erwähnt, die ersten Muslime, die haben sogar noch viel Schlimmeres erlebt und Gott gab trotzdem keinen Befehl zur Gewalt. Merkt euch das. Also egal was wir mitmachen in unseren westlichen Ländern, und ich habe zum Beispiel, ich habe, Alhamdulillah, ich habe noch nie etwas von Rassismus und Unterdrückung erlebt, auch als Muslim, der es nicht versteckt, so, noch nie erlebt, Alhamdulillah, inshallah bleibt das so. Ich habe die ganzen Christen und weiß ich nicht wen, die ich getroffen habe in meinem Leben, das waren alles sehr offene, nette Menschen, die haben auch verdient, gut behandelt zu werden. Aber sogar wenn wir das dann erleben hier, dann gibt es trotzdem keinen Befehl zur Gewalt. Erinnert euch an diese ersten Muslime, die noch viel Schlimmeres erlebt haben. Und trotzdem hat Allah ihnen nicht befohlen, Krieg zu führen oder sonst was. Gut, kommen wir zu weiteren Punkt. Jetzt die vorletzte Geschichte, glaube ich, die ich erzählen will. Sie fing an mit einer Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Beschuldige Menschen nicht als Ungläubige. Seid vorsichtig mit euren Aussagen. Ihr wurdet selber sogar erst nach der Entscheidung von Gott rechtgeleitet. Und es geht auch um ein, hier gibt es auch ein Beispiel, und zwar die Geschichte von Abdullah ibn Ubay, wenn ich das richtig ausspreche. Die zeigt nämlich, also diese Geschichte von ihm zeigt, wie wir mit Menschen umgehen sollen, von denen wir Schlechtes denken. Von denen wir schlecht denken, so. Sorry für mein Deutsch. Er war ein Gefährte, der mehrmals gelogen hatte, kurz vor dem Uhud-Krieg floh und öfters mal Verbindungen und Freundschaften zu Feinden hatte. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm und seinen Freunden nichts angetan. Er hat lediglich aufgepasst mit Informationen, also dafür gesorgt, dass er keine wichtigen Infos kriegt, so die der Feind auf keinen Fall haben darf. So, er war vorsichtig. Also wenn wir einen schlechten Eindruck von jemandem haben, dann tun wir ihm nichts an. Wir reden nicht hinter seinem Rücken. Und überhaupt, wir reden nicht schlecht von ihm. Und dieser Mann, über den es gerade geht, den der Prophet trotzdem nicht schlecht behandelt hat, obwohl er eigentlich Schlimmes getan hat öfters. Als dieser Mann starb, hat der Prophet sogar sein Totengebet geleitet. Und es gibt sogar noch eine weitere Geschichte hier. Es war nach der ersten Umre des Propheten. Und da kamen drei Leute extra nach Medina, die haben nach jahrelangem Krieg ihren Stolz weggelegt und trotzdem den Islam akzeptiert. Und deswegen erst recht nicht Leute verurteilen, stattdessen wünschen, dass sie rechtgeleitet werden, wie wir es sehen können. Und abgesehen davon, dass du anderen schadest, es ist auch nicht gut für dich. Also lästern, nachdenken, Leute verurteilen. Es ist eine riesige Zeitverschwendung und auch eine schlimme Sünde, die oft im Koran erwähnt wird. Also soweit ich weiß, das habe ich jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt, aber im Koran steht, dass Lästern ist zu vergleichen mit, beziehungsweise wird verglichen mit, als würdest du das Fleisch dieser Person essen. Also ist krank, dass das sogar damit verglichen wird. Also wie schlimm muss das bitte sein? Also denk mal bitte darüber nach, wie ihr über andere Leute redet und kontrolliert nach, ob das Lästern ist oder irgendeine Art von sinnloses Reden ist über andere. Wir sollten wirklich vorsichtig sein, wenn wir etwas über andere Leute erzählen, die vor allem, wenn sie nicht anwesend sind, natürlich auch, wenn sie anwesend sind. Unsere Zunge ist ein etwas, ja, das sehr, sehr viel Schaden verrichten kann. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo wir jetzt keinen Krieg mehr führen mit Schwertern, so, dann ist unsere Zunge wirklich eine sehr große Waffe, könnte man sagen. So, kommen wir zum letzten Thema. Es geht um verschiedene Interpretationen einer Sache im Islam. Kurz bevor Mekka zurück eingenommen wurde, gab es einen Konflikt mit einem Clan in der Nähe von Mekka. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ergab die Anweisung, keiner von euch soll Salat al-Asr beten, bis ihr in dem Territorium seid. Das Territorium heißt Quraiza, oder ja, es steht hier auf Englisch, also ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. So, einige haben verstanden, das Gebet soll man ausfallen lassen während der Reise und man soll es, wenn man dort angekommen ist, nachbeten. Andere wiederum haben verstanden, es sollte bedeuten, dass sie sich beeilen sollen und dann aber, falls es zu spät wird, trotzdem auf dem Weg beten. Lange Rede, kurzer Sinn, sie sind zum Propheten gegangen nach einem Streit und der Prophet hat einfach beides akzeptiert. Also ich sage jetzt nicht, ihr sollt einfach machen, was ihr wollt und was euch einfacher fällt, aber über gewisse Themen gibt es mehrere Interpretationen. Und solange es nicht die Grundpfeiler und die großen Pflichten des Islams betrifft, sollten wir darüber nicht diskutieren. Und soweit ich weiß, ist das sogar haram, wenn man über sowas diskutiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja sogar beide Interpretationen akzeptiert. Obwohl die Leute, die hatten sogar den Luxus, den Propheten zu fragen, sallallahu alaihi wasallam, über das Urteil, beziehungsweise über diese Sache. So, den Luxus haben wir leider zum Beispiel nicht. Es ist Unsinn. Also es ist wirklich Unsinn. Über diese Kleinigkeiten im Islam, ich will nicht sagen, dass Kleinigkeiten, dass man egal sind, aber ich will sagen, dass man diese ganzen Fitna-Diskussionen, die sowieso nirgendwo hinführen, einfach sein lassen soll, wie auch diese Geschichte uns zeigt. Das war's. Das sind mehr als, also ich habe ungefähr 10 Sachen mir aufgeschrieben, die ich euch erzählen wollte und habe das jetzt auch gemacht. Im Endeffekt waren es natürlich noch mehr Geschichten als 10. Und die Interpretation von dem Autor habe ich auch versucht immer reinzubringen, weil ich die halt, vor allem die eigentlich sehr interessant finde, weil wir davon so viel lernen können. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Noch ein bisschen chaotisch und aber ich habe mein Bestes gegeben so und inshallah habt ihr was davon. Und ich rate jedem an, dieses Buch zu lesen. Wirklich, ihr habt da stehen noch viel mehr Sachen drin. Viel mehr Sachen, die ich noch nicht erwähnt habe. Also inshallah lest ihr das auch. So, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.